Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk und ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovationen und digitaler Transformation beschäftigen. Ich freue mich heute, Herrn Frank Schröder zu begrüßen. Er ist Leiter des Facility-Managements der Phoenix Contact Electronics GmbH in Bad Pyrmont. Wenn Autos heute noch so gebaut werden, wie Facility-Management-Leistungen erbracht werden, dann würde sich keiner ein Auto leisten können.
Klassischerweise gibt es ja diese Silos im Gebäude, wo der eine Planer und der nächste Planer seine Perspektiven hat. Und ich bin eigentlich relativ glücklich darüber, dass ich in dem Gebäude 4 eine Plattform, wir nennen sie als Phoenix Contact Produkt, Analytics reingezogen habe. Und diese Plattform bringt das ganze Gebäude, alle technischen Gewerke komplett leicht ins Gespräch. Mir ist es halt wichtig, dass das Thema Digitalisierung kein Luxus ist. Wir haben das Gebäude für einen relativ normalen, üblichen Preis erstellt und liegen da halt bei Unterhaltskosten, die im Benchmark bei rund um 20 Euro auf dem Quadratmeter übers Jahr liegen, wo ein Professor Rotermund sonst sagt, erwartet man 50 Euro auf dem Quadratmeter. Und das sind genau meine Früchte, die ich jetzt ernte mit den Sachen, die wir die letzten Jahre gemacht haben.
Herzlich willkommen, Frank Schröder, zum InnoFM-Podcast.
Hallo, guten Morgen, Herr Tomczyk.
Ja, Schröder, ich hatte jetzt in meinem Podcast Startups, Berater, Mediaagenturen, Messen, Intermediäre und so weiter. Und Sie sind tatsächlich der erste wirkliche FMler eines Corporates. Freue ich mich ganz besonders drauf. Und jetzt sind Sie nicht nur ein FMler eines Corporates, sondern ich würde Sie fast als Missionar und so ein bisschen als Influencer auch bezeichnen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mit dem Christoph Klems von der Mediaagentur gesprochen über Influencer Relations B2B und er sprach einfach ganz schlicht davon, dass Mitarbeiter, dass Unternehmenschefs, die sich nach außen trauen und ihre Message auch über solche sozialen Medien letztendlich Influencer-Funktion wahrnehmen. Und als solche habe ich sie tatsächlich wahrgenommen, als Missionar, der nicht nur FM vertritt, unsere Branche vertritt, sondern auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes meines Podcasts am dynamischen Rand der Branche unterwegs sind. Sie sind als Leitender FMler bei Phoenix Contact. Ich glaube, Sie kennt mittlerweile fast jeder aufgrund Ihrer zahlreichen Engagements und auch Teilnahme an Veranstaltungen. Vielleicht erläutern Sie uns noch ein bisschen die Phoenix Contact, weil ich glaube, das ist zwar kein Hidden Champion mehr, das würde Professor Hermann-Siemann ja sagen. Sie werden ja im Gegenteil schon in der Presse als disruptiver Champion bezeichnet. Finde ich ganz spannend, kommen wir sicher gleich noch darauf zurück. Aber vielleicht erklären Sie unseren Hörern so ein bisschen, was macht eigentlich die Phoenix Contact? Vielleicht dann können wir das so ein bisschen besser einordnen.
Ja, erstmal danke für die Blumen. Das Facility-Management macht mir extrem viel Spaß. Ich darf das seit über 30 Jahren bei Phoenix Contact machen. Sie sagten schon, ich bin da missionarisch unterwegs. Ich sehe einfach eine extrem coole digitale Zukunft als Chance, natürlich auch mit einem gewissen Risiko. Phoenix Contact, wir sind ein sehr familiäres, mittelständisch geprägtes Unternehmen mit ungefähr 17.000 Mitarbeitern, generieren über 2 Milliarden Umsatz. Ich benutze gerne den Begriff Hashtag, dann unterstreiche ich gerne eine Sache und das ist das Thema mittelständisch geprägt, weil wir wollen so schnell sein wie ein mittelständisch geprägtes Unternehmen. Speed ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Perspektive. Phoenix Contact liefert roundabout 65.000, 70.000 Produkte. Man findet uns irgendwo in der Industrie im Schaltschrank wieder. Wir sorgen eigentlich dafür, dass vieles funktioniert, dass vieles effizient läuft. Was gibt es da noch so an DNA zu uns zu sagen? Wir sind sehr technisch getrieben. Wir haben in unserem Wording den Satz Inspiring Innovation. Wir wollen die Technik gerne annehmen. Wir wollen, dass unsere Kunden die Augen leuchten, dass die begeistert sind. Das ist unsere Mission. Und unter dieser Perspektive bin ich im Facility Management unterwegs. Und ich muss schon sagen, ich brauche mir morgens eigentlich kein Wecker stellen. Ich gehe gern zur Arbeit und das ist eine tolle Perspektive, das nach über 30 Jahren noch so sagen zu können.
Ja, das hört sich doch wunderbar an. Ihr Aufgabenbereich des FMs, vielleicht können Sie den noch kurz anskizzieren. Das ist ja auch sehr, sehr heterogen, was so der Verantwortungsbereich eines FMs das ist. Beim Corporate, der eine macht nur Dienstleistungssteuern, der andere ist wirklich operativ mit im an Bord, unterschiedlichste Facetten von Services, die da zu verantworten sind. Was ist Ihr Bereich, den Sie da verantworten?
Ja, ich war 10, 11 Jahre in Blomberg im Headquarter. Dann gab es mir die Chance, dass ich 1996, dort hatte dann die Phoenix Contact einen neuen Standort gegründet in Bad Pyrmont, der sich speziell mit der Elektronik beschäftigt. Dort konnte ich eigentlich vom ersten Tag an dabei sein. hatte die Chance, so ein Facility-Management auf der grünen Wiese aufzubauen. Und ich muss eigentlich jetzt sagen, in meinem Werkzeugkasten ist eigentlich alles drin, was ich brauche. Ich habe ein total tolles Team, total tolle Mitarbeiter von den Funktionalitäten. Wir machen Arbeitssicherheit, das sind Sicherheitsfachkräfte, wir machen ein Thema Brandschutz, wir machen AutoCAD, wir können Gebäude parametrieren, ein bisschen programmieren. Wir machen unsere Dienstleistungen eigentlich so, meiner Ansicht nach, professionell. Das ist auch unser Job als interner Dienstleister, dass das Unternehmen in Ruhe und mit Effizienz arbeiten kann und uns man eigentlich gar nicht merkt. Das ist genau mein Aufgabengebiet, das mache ich mit meinen Kollegen. Ja, und ich glaube auch, mein Team hat echt Spaß an dieser Sache. Wir gehen sehr in dieses Thema Digitalisierung. Das ist eine andere Perspektive nochmal als Facility-Leiter. Das ist nämlich der Change-Prozess, die Veränderungsprozesse, die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter hochzuhalten. Das gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
Vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Als wir uns das letzte Mal auf einer Veranstaltung getroffen haben, haben Sie mich am Rande angesprochen, ob ich nicht einen FMler, einen Mitarbeiter unseres Fachbereichs in Gelsenkirchen habe, der Java programmieren kann. Also, ne, das ist schon der Unterschied. Der normale, in Anführungsstrichen, Dienstleister oder auch Corporate fragt, ob ich einen Dienstleister, einen Mitarbeiter habe, einen Absolventen habe, der Ausschreibung vorbereiten kann, der irgendwelche Steuerungsleistungen erbringt, und Sie fragen nach einem Programmierer. Also, das ist schon ganz markant, wie unterschiedlich Sie so ein Thema angehen. Aber wenn man nochmal zurückkommt zu den Services, das heißt, Ihr Eigenleistungsanteil ist relativ gering in den Services, das heißt, die Steuern koordinieren und machen die Themen, die Sie gerade angedeutet haben, eben quasi als im Backoffice.
Ja, ich habe da, glaube ich, selber ein gesundes Verhältnis zu dem, was ich selber mache und was ich mir von draußen da dazu kaufe oder dazu hole. Aber Sie haben schon recht, wir sind technologisch ziemlich tief drin. Das freut mich gerne, dass die Phoenix Contact das auch ermöglicht. Wir sind relativ dicht am Produkt, aber mit den meisten Dienstleistern sind wir absolut auf Augenhöhe, vielleicht sogar noch einen Wimpernschlag weiter. Und dann macht es halt auch Spaß, wenn man auf Augenhöhe sich technologisch unterhält. Das ist ja genau diese Perspektive Corporate Facility Management oder FFM Dienstleister. Ich sag mal, ich bin eher der Generalist, der ganz viel machen muss. Der FFM Dienstleister ist eigentlich eher der Spezialist, der unterwegs ist. Ja, so in dem Bereich ziemlich technologisch getrieben.
Okay, Sie haben aber einen Komplettdienstleister oder haben Sie verschiedene Teildienste vergeben, einzelne Teillose vergeben in den infrastrukturellen technischen Bereichen? Wie sieht das aus bei Ihnen?
Einzelne Lose
Einzelne.
an unterschiedliche Leute, die uns zu der Perspektive die richtige Dienstleistung bieten.
Ich komme nochmal darauf zurück. Sie haben das gerade so ein bisschen angedeutet. Jetzt sind Sie auf einer, ja, einer Welle des Erfolges unterwegs. Also wir kommen gleich nochmal zu den Effekten Ihrer digitalen Tools und ganz spannend auch die Beispiele, die Sie alle schon tatsächlich nicht nur andenken, sondern auch umsetzen in Bad Pyrmont. Aber würden Sie mir recht geben, wenn Sie sagen, das, was Sie da angehen, nicht nur in dem Change Management, sondern auch in den technischen Facetten Ihrer Services, ist deshalb auch Ihnen nicht, ich will nicht sagen leicht gefallen, aber zumindest hatten Sie andere Startvoraussetzungen, weil Ihr Corporate, das Kerngeschäft von Phoenix Contact, ja auch als Innovationsträger in der Elektrotechnik ganz gute Startvoraussetzungen liefert. Also Sie mussten niemanden in Ihrem Vorstand überzeugen, solche digitalen Tools zu nutzen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu arrondieren, sondern das war ganz selbstverständlich. Sie haben gerade gesagt, das ist unsere DNA. Da würden Sie mir zumindest, glaube ich, das würden Sie abnicken, oder? Dass Sie gute Startvoraussetzungen haben, um so ein Thema überhaupt anzugehen.
Hundertprozentig, genau so.
Okay.
Ich schwimme in den 65.000 Produkten, die genau da sind. Im Industrieunternehmen, Industrie 4.0, sind wir schon genauso ausgeprägt. Und das hilft mir auch genau bei diesen Perspektiven. Und wenn ich den Blick in die Industrie, wenn ich den Blick in meinen Produktionsbereich reinsetze, dann erlebe ich halt eine ganz andere Landkarte, als wenn ich bei mir ins Gebäude reinschaue. Und das ist meine Motivation, jetzt genau das Thema nach vorne zu treiben.
Genau. Was raten Sie aber jetzt Kollegen, die bei Corporates die FM-Verantwortung übernehmen, die diese guten Startvoraussetzungen nicht haben? Also was sind die Tipps und Tricks? Was sind die To-Dos? Was sind die Erfolgsfaktoren für die Transformation des FMs in so ein digitales Zeitalter? Was würden Sie denen raten?
Emotionen in der Sache, durchaus auch mal was angehen, was doch keiner gemacht hat, mal was Neues probieren, mal was Neues auszuprobieren. Wenn es um die, jetzt nur ein wichtiger Hashtag, wenn es um die Erstellung von Gebäuden geht, ganz, ganz früh dabei sein. Dann habe ich nur eine Chance, als FM dort mit reinzukommen. Ich will nicht die Fassade und das Gebäude komplett gestalten, ich möchte aber vom ersten Tag an mit dabei sein, weil Das Gebäude betreibe ich nachher. Und ich meine, als Betriebswissenschaftler wissen Sie das besser, dass das Gebäude zu Anfang eigentlich nur kostet, aber dann die nächsten Jahre die ganzen Kosten erzeugt. Und das ist ja nachher dann mein Job und den muss ich im Griff haben. Also ganz, ganz vorne dabei sein und definieren, was denn da passiert.
Ja, jetzt provoziere ich mal so ein bisschen, Herr Schröder. Mit Leidenschaft dabei sein, ganz früh dabei. Das sind ja fast lehrbuchartige Phrasen, die unsere Studierenden in den ersten Semestern auch hören. Nur faktisch passiert das ja nicht. Also, wie würde ich einen Machtpromoter, einen Entscheider überzeugen können? Mit welchen Argumenten würden Sie ihn überzeugen, wenn Sie da nicht an solchen Selbstläufer haben? Also, was gibt es für Argumente? Gehen wir vielleicht ruhig mal in so eine Effizienz, in so eine Wirtschaftlichkeit rein. Also ich habe das Zitat, was wir im Vorgespräch auch nochmal angedeutet haben, ja, von mir ist das Zitat, wenn Autos heute noch so gebaut werden, wie Facility-Management-Leistungen erbracht werden, dann würde sich keiner ein Auto leisten können oder keins kaufen, weil es zu so teuer wäre an der Stelle. Sie haben ja ganz erstaunliche Effekte erzielt. Kollege Rotermund hat ja ein wunderbares Benchmarking-Projekt, da sind Sie relativ weit vorne. Vielleicht können Sie das nochmal kurz andeuten. Und ist das nicht ein Argument, um auch im Vorfeld die Entscheider zu überzeugen, in so ein Thema einzusteigen?
Genau das ist es eigentlich. Das ist aber auch ein bisschen Marketing. Und ich glaube, uns Technikern, gerade uns Facility Managern, gefällt das Thema Marketing relativ schwer. Ich muss mich natürlich auch präsentieren und ich muss mich auch mal mit meinen Erfolgen dann darstellen und zeigen, was wir denn alles machen können. Der erste Satz ist für mich schon mal alleine, was ist Facility Management? Ne? Wir sind häufig zu langsam, wir sind meistens zu teuer, so sagt man es auf jeden Fall. Aber wenn dann der Strom oder die Druckluft nicht funktioniert oder stellen Sie sich mal vor, die Kaffeemaschine läuft nicht, dann brennt auch die Luft. Das müssen wir auch mal genauso transportieren nach draußen. Und dann haben wir auch ein ganz anderes Bild. Und ich muss Ihnen sagen, in den letzten 15 Jahren hat sich mein Bild im Unternehmen schon einigermaßen verändert, weil ich war früher der Betriebstechniker, der Geld gekostet hat. Und jetzt liefere ich teilweise auch einen Profit ab, weil ich den Strom produziere, der relativ günstig ist. Ich sorge dafür, dass der Mitarbeiter bei uns in den Gebäuden gerne ist und dass er sich wohlfühlt. Und genau diese Fakultäten oder diese Faktoren, die müssen wir mal nach draußen und dann auch erzählen. Und dann gelingt es eigentlich auch, das im richtigen Bild darzustellen.
Ich fahre mal so ein bisschen zweigleisig. Natürlich dürfen wir die Kostenthematik nicht ignorieren. Das ist ja immer noch eins der schlagenden Argumente, wenngleich die Unterstützung des Kerngeschäftes, also wirklich ein Mehrwert, eine Wertschöpfung auch zur Unterstützung des Kerngeschäftes zu leisten, das sollte man nicht außer Acht lassen. Aber kommen wir zurück auf die Kosten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Das sind ganz beeindruckende Zahlen, die auch Rotermund schon immer wieder vor sich herträgt. Bei einem Budget, glaube ich, von 1,5 Millionen FM-Kosten, war das richtig? Habe ich das richtig wahrgenommen? Sind Sie bei dem Quadratmeterpreis Vollkosten ja relativ gut aufgestellt? Rotermund hat da so eine Range, glaube ich, von 19 Euro zu 50 Euro. Oder
Genau,
wo
also
liegen Sie jetzt, Euro pro Quadratmeter?
wir sagen, dass wir, das jetzt speziell ist das letzte Gebäude, was wir in Bad Pyrmont erstellt haben. Viele Kunden sagen, es ist mit das digitalste Gebäude, was man so in Deutschland erleben kann. Genau, da an der Stelle war es uns auch mal wichtig, genau auch auf die Zahlen halt zu kommen, weil mir ist es halt wichtig, dass das Thema Digitalisierung kein Luxus ist, sondern es ist eine zwanghafte Perspektive, die in der Zukunft uns begegnet. Wir haben das Gebäude für einen relativ normalen, üblichen Preis erstellt und liegen da halt bei Unterhaltskosten, die im Benchmark bei roundabout 20 Euro auf dem Quadratmeter übers Jahr liegen, wo ein Professor Rotermund sonst sagt, erwartet man 50 Euro auf dem Quadratmeter. Und das sind genau meine Früchte, die ich jetzt ernte mit den Sachen, die wir die letzten Jahre gemacht haben.
Da kommen wir nochmal viel konkreter auf diese digitalen Tools, die Sie heute schon einsetzen. Vieles wird ja in bunten Folien auf Tagungen gezeigt und alle rümpfen so ein bisschen die Nase. Ja, klappt das wirklich? Kann das funktionieren? Sie haben jetzt einiges schon umgesetzt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Augmented Reality. Ne? Vielfach wird davon gesprochen, dass heute AR- und VR-Brillen durchaus in den Einsatz kommen können. Ich habe die ja bei Ihnen schon aufgehabt und gesehen und war ganz fasziniert. Wie ist heute die Wirklichkeit bei Ihnen? Wie setzen Sie das ein und was ist so das Umsystem, was das erstmal ermöglicht?
Genau, wir nutzen bei uns im FM dieses hier, die AR-Brille, um bei Wartung und Reparaturen zu unterstützen. Zurzeit noch eher im Demo-Umfeld. Es geht aber aus meiner Sicht vielleicht im Laufe dieses Jahres so, dass dann wirklich der Bereitschaftshabende nachts das Gerät dann halt mal mitnimmt zur Unterstützung. Das ist die Perspektive. Grundlage dafür ist erstmal, dass ich alle Daten zur Verfügung habe. Das ist nochmal ein Thema, sollten wir nochmal vielleicht mal kurz besprechen. Klassischerweise gibt es ja diese Silos im Gebäude, wo der eine Planer und der nächste Planer seine Perspektiven hat. Und ich bin eigentlich relativ glücklich darüber, dass ich in dem Gebäude 4 eine Plattform, wir nennen sie als Furnace Contact Produkt, Analytics reingezogen habe. Und diese Plattform bringt das ganze Gebäude alle technischen Gewerke komplett leicht ins Gespräch.
Emma
Und
Lübeck
da
ist jetzt eine
lag.
Eigenentwicklung, also eine Eigenmarke im Intern. Die wird jetzt nicht am Drittmarkt irgendwo eingesetzt.
Doch genau, das sind unsere Vertriebskollegen, die
Ah,
das,
okay.
glaube ich, sogar relativ erfolgreich in den Markt reinbringen.
Ah
Und das
ja.
ist genau dieses Schwimmen in den 65.000 Produkten. Das suche ich mir natürlich gerne als erstes mit aus und teste das auch, gebe auch dann gerne mal ein Feedback. Und das war schon was Neues im Gebäude, weil auf dieser Plattform spricht eigentlich jetzt alles miteinander. Von der Ladestation bis zur Lüftungsanlage, von einem BHKW bis zum Beamer. Bis zum Beamer. Der Beamer ist eigentlich gar kein klassisches Gewerk vom Facility Management, aber ich spreche mit dem. Also,
Und
wenn ich was Neues fürs Gebäude kaufe, entscheide ich mich häufig über die Kommunikation des Gerätes für das, was ich dann nachher dann kaufe. Als zweite Perspektive ist es dann der Energieeinsatz und manchmal dann erst als drittes, wie teuer ist denn dann wirklich der Beamer oder die Kaffeemaschine oder der Druckluftverdichter. Kommunikation ist ganz wichtig. Und dann habe ich die Daten auf der Plattform und kann genau damit dann arbeiten. Kommen wir wieder so ein bisschen zurück zur Brille. Das ist nämlich dann nachher genau dann die Auswirkung. Wenn ich die Daten habe, kann ich sie mir in der Brille anzeigen lassen und kann dann das als Unterstützung liefern. Ein ganz interessanter Nebeneffekt ist zum Beispiel jetzt bei diesem Thema Digitalisierung und AR-Brille. Wir waren jetzt fast 8 Wochen lang am Standort in Bad Pyrmont. 4 Gebäude, 1700 Mitarbeiter, 2 Gebäude, Produktionsbereiche. 8 Wochen lang ohne betriebstechnische Störung. Also wir haben so eine Bereitschaft von Freitags bis Freitags und 8 Wochen lang keine Störung zu haben. Das ist eine richtige Weiterentwicklung für mich. Wir lagen früher so bei 2, 3 Störungen die Woche. Und in der letzten Konsequenz zahlt das dann jetzt wieder genau auf das Thema ein, was wir eben hatten mit dem Thema Kosten. Ja, weil das macht den Mitarbeiter glücklich, wenn er nicht raus muss, und das macht auch die Kostenstelle glücklich, wenn wir da wirklich effizient arbeiten.
Dann haben Sie das Thema Indoor-Navigation schon umgesetzt. Ist das jetzt so ein bisschen Eyecatcher nach außen tragen oder hat das auch eine Relevanz für die Prozesse und die Effizienz?
Es ist ein Werdegang. Das sind so 2, 3 rote Fäden, die wir uns gelegt haben. Das eine ist das Thema AR-Brille, das zweite ist das Thema Indoor-Navigation. Wenn Sie haben mich besucht, dann konnten Sie mit Ihrem Handy den Besprechungsraum finden. Sie konnten mit Ihrem Handy den Besprechungsraum bedienen, das Licht an- und ausschalten. Das ist in der heutigen Perspektive, da wundert man sich halt manchmal noch, wofür braucht man das? Aber wir glauben, dass das Handy einen elementaren Bestandteil im Gebäude zukünftig haben wird. Und auf diese Sache zahlt das Thema ein. Auch noch, ich würde mal sagen, das ist ein Eisberg, da kommt noch ganz viel zum Tage. Wie findet denn der externe Handwerker vielleicht die Lüftungsanlage, Indoor-Navigation? Vielleicht kann ein Besucher bei uns im Besprechungsraum selber die Infrastruktur bedienen, Coworking Area. Vielleicht nimmt das Handy eine Temperatur mit durchs Gebäude, wo der zukünftige Kunde, der nachher halt sitzt. Das sind genau diese Perspektiven zu dem Thema Indoor-Navigation.
Spannend. Und dann haben Sie das ja gerade angedeutet, da sind ganz viele IoT-Anwendungen. Das heißt, der Fahrstuhl bestellt seine Wartung selber. Das sind auf der Grundlage der Daten, die Sie erheben, ne, Nutzungsverhalten von Fahrstühlen können Sie dann auch die Wartungszyklen entsprechend anpassen, wann die gerade nicht genutzt werden und so. Das ist alles die Raumauslastung, die Flächenbelegung und so. Das wird alles in einem großen System mit Ihren eigenen Daten analysiert und entsprechend auch mit den technischen Systemen unterstützt. Ne?
Genau, ich habe in dem Gebäude 30.000 Datenpunkte. Umso mehr Datenpunkte, umso besser ist es eigentlich. Ich habe die Daten vom Aufzug, vom BHKW, selbst vom Sofa. Weil wenn man sich bei uns aufs Sofa setzt, sehe ich, dass der Platz besetzt ist. Automatisch geht das Licht an. Kommunikation ist genau diese Perspektive. Springen wir mal eben noch mal wieder ein bisschen zurück. Sie sprachen ja vorhin diese Perspektive an FM und Autohersteller oder Autoproduzieren. Das ist für mich genau der Kreis. Wenn ich als FM in einem Gebäude viele Daten habe und wirklich im Geschehen drinne bin, dann obliegt es mir auch genau, den Job richtig zu machen, effizient zu arbeiten und einen hohen Nutzerkomfort herbeizukriegen. Deswegen auch diese Preisreduzierung in den laufenden Kosten von roundabout 50%. Das sind viele Sachen, wovon man vor Jahren noch geträumt hätte, die wir jetzt umgesetzt haben. Wie gesagt, die Kommunikation zum Aufzug. Der Aufzug gibt mir so viele Informationen raus. Wir sind wieder durch unsere Produkte in der Lage, diese Informationen auch in die Cloud zu stellen. Und gerne kann zum Beispiel dann ein externer Aufzugshersteller die Informationen haben. Und ich würde mich als Facility-Leiter darüber freuen, wenn ich eine Mail kriegen würde: Hallo Herr Schröder, ich komme nächste Woche Freitag um 16 Uhr vorbei und mache dann die Wartung an dem Aufzug.
Ja, das hört sich doch schon spannend an. Ich würde gerne nochmal Sie mit einem Zitat konfrontieren, was ich von Ihnen über Sie gelesen habe. Sie sagten, intrinsische Motivation zu einem disruptiven Wandel. Das ist also das, was sie antreibt. Intrinsische Motivation, das nehme ich Ihnen sofort ab, aber disruptiver Wandel müssen Sie uns nochmal erklären. Wollen Sie sich selber abschaffen oder wie ist es gemeint? Oder würden Sie die Wertschöpfungsarchitektur insgesamt in der Branche damit in Frage stellen? Wie ist das gemeint?
Ja, so ähnlich wie Sie es formuliert haben, ich sage es mal jetzt im Detail, eigentlich bin ich faul und das, was ich gestern gemacht habe, möchte ich heute nicht mehr machen, sondern das soll irgendeine Technik machen. Und darauf zahlt genau dieses Thema Plattform im Gebäude ja eigentlich ein. Wenn der Aufzug selber seine Wartung bestellt, dann braucht man mich ja vielleicht gar nicht mehr. Und das ist gut so, weil ich kümmere mich morgen um andere Sachen. Das, was wir jetzt gerade diskutieren, spiegeln wir das zurück mit dem Autoherstellen. Das ist ja genau die Ineffizienz, die wir vorhin besprochen haben. Und dann die Sachen einfach machen. Kommen wir wieder so ein bisschen zurück, was wir vorhin schon mal besprochen haben. So wie wir in Gebäude unterwegs sind, das kenne ich aus der Industrie gar nicht. Ich habe da immer so ein Beispiel. Wenn Sie heute Abend im Dunkeln ins Auto einsteigen, dann machen Sie beim Auto die Tür auf und automatisch geht die Innenraumbeleuchtung an. Diese Kommunikation haben wir im Gebäude gar nicht, weil die Tür hat der Architekt geplant, die Leuchte hat der Elektroplaner geplant. Diese Leute zusammenzubringen, das war genau bei dem Gebäude 4 meine Herausforderung, meine Aufgabe und dann möglichst alle Daten auf einer Plattform zu haben. Und ich kann mit einem gewissen Stolz sagen, dass ich in diesem Gebäude 4 oder dass wir im Gebäude 4 kaum noch eine technische Herausforderung haben. Wir sind eigentlich updatefähig. Das ist eine ganz tolle Perspektive für ein Gebäude. Disruptiv, Revolution oder Evolution. Nach einem Jahr in dem Gebäude hat es mich geärgert, dass immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, die Beleuchtung in den Besprechungsräumen noch an war, der Beamer noch an war. Wir haben uns kurz zusammengesetzt, haben uns einen Baustein gebastelt und haben gesagt, wenn der Raum nicht mehr gebucht ist, fragen wir mit einem Präsenzmelder ab, ob jemand noch in dem Raum drin ist. Und wenn keiner mehr im Raum drin ist, schalte ich den Beamer aus, die Lüftung aus, das Licht aus und fahre den Sonnenschutz hoch. Und das ist eine Perspektive. Der Hashtag daran ist, dass ich das ein Jahr nach der Fertigstellung gemacht habe, weil ich die Kommunikation in dem Gebäude so noch habe.
Ich komme dann nochmal zurück auf eines meiner Lieblingsbegriffe in dem Umfeld, nämlich die Disruption. Ich habe das in den letzten Wochen auch mit meinen anderen Podcast-Interviewpartnern zum Teil andiskutiert. Wir haben es auf der Surfpark vor ein paar Monaten sehr prominent auf einem der Podien auch versucht zumindest diskutieren, Uberisierung, also Plattformökonomie. Das ist vom Grundgedanken, von der Grundphilosophie für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es in unserer Branche noch nicht angekommen ist. Also welche Plattform, dass das Produkt nicht mehr im Zentrum steht, sondern tatsächlich eine Plattform und die Services gebaut wird, dass eben nicht mehr die Pain Points die Sie ja gerade angedeutet haben. Ich meine, der Markt funktioniert ja soweit ganz gut. Ne? Wir sind unglaublich groß. Und wir können an der Speerspitze des Marktes sagen, da passiert einiges. Der ist ja schon aktiv. Also wenn die breite Masse auch erst später folgt, aber wir sind da an der Stelle schon zumindest an dem dynamischen Rand, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dennoch ist die Frage, ob die verbleibenden Effizienzreserven nicht durch so eine Plattformökonomie nochmal ganz anders zu heben sind. Sehen Sie da in irgendeiner Form schon, würden Sie als Corporate, das ist ja ganz spannend, ne? Also Dienstleister positionieren sich in der Regel ja ganz anders bei so einer Fragestellung, aber würden Sie als Corporate, als Auftraggeber, Ihre Dienstleister, das haben Sie ja gerade gesagt, Sie haben nicht einen Komplettdienstleister, der Ihnen alles abnimmt, sondern Sie haben das sehr kompetenzorientiert, je nach Los, aufgeteilt. Wird Sie das stören, wenn das über eine Plattform administriert wird und vielleicht sogar die Smart Contracts in der Blockchain liegen und die Prozesse der Rechnungserstellung automatisiert werden, wenn der Monteur auch von Ihrem Site runtergeht, dass die Blockchain automatisch die Zahlung auslöst, weil das keiner mehr kontrollieren muss, sondern die Technik hat die Services schon quasi abgenickt. Wäre das für Sie solch ein Bruch, da würden Sie auch nicht mehr mitgehen, oder würden Sie sagen, ja klar, da warte ich quasi schon drauf. Wie positionieren Sie sich bei so einer Diskussion?
Eine spannende Frage. Wenn ich mal eben den Blick wieder bei uns in die Produktion reinlege, alles, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist dort schon vorhanden. Bei einer Stückzahl Produktion 1, N1, Kommunikation von außen nach innen, die Cloud und alle Daten zu haben, es ist da schon genauso umgesetzt. Im Gebäude tun wir uns da noch relativ schwer mit. Und jetzt muss man vielleicht sogar nochmal die Differenzierung machen zwischen Corporate Facility Management und FM-Dienstleister. Ich bin natürlich in einer extrem glücklichen Situation, dass ich bei mir selber drinne bin und selber meine Daten habe. Wenn natürlich ein FM-Dienstleister von draußen in ein Unternehmen reinkommt und sagt, ich will diese ganzen Daten haben, ist es natürlich schon spannender. Aber genau da helfen uns ja diese Werkzeuge wie Cloud und so weiter.
Ich will ja gar nicht an die Daten ran, sondern ich will nur eine Plattform bereitstellen, wo diese ganze administrative Ablehnung, die Anbahnung. Wir sind ja auch sehr transaktionslastig, ne? Also wenn Sie eine Ausschreibung vorbereiten, dann dauert das ja bei vielen Corporates unglaublich lange, unglaublich aufwendig, ist immer wieder Einzelanfertigung, weil da kaum Standards existieren, auch wenn der Holger Knuf damit dem IQ3FM jetzt so ein Stück weit andenkt, das mal zu standardisieren. Aber so eine Ausschreibung ist immer wieder Einzelvergabe. So eine Plattform könnte das ja viel effizienter bringen. Also die Kunden mit den Dienstleistern zusammenzubringen, könnte da wie in vielen anderen, nicht nur B2C-Bereichen, sondern auch B2B-Bereichen, ja ganz anders vonstatten gehen. Ist das zu fremd für uns? Also brauchen Sie den Kontakt, Face-to-Face-Kontakt mit den Dienstleistern in der Schlussphase einer Ausschreibung? Müssen Sie die drei noch sehen? Müssen Sie da auch einen Kontakt haben und nochmal nachverhandeln? Oder warum ist so eine Plattform zu apersonell, dass das nicht vorstellbar ist zurzeit bei uns?
Ich fange mal nochmal mit einem Hashtag-Satz an. Wir arbeiten in Strukturen von gestern mit den Methoden von heute an den Problemen von morgen. Wenn ich mir klassischerweise ein Gebäude anschaue, dann gibt es in dem Gebäude Busprotokolle, Kommunikationsprotokolle, die sind eigentlich per se gar nicht sicher. Die laufen bei mir, flapsig jetzt gesagt, im Technikraum, da ist eine Feuerschutztür vor und da kommt da kaum noch einer raus. Wenn ich aber genau mit diesen Sachen bei der IT ankomme, dann wollen die mich gar nicht zu der Perspektive, weil diese Sprachen sprechen die gar nicht. Die IT spricht die Sprache der IP und genau auf diese Ebene müssen wir zukünftig ein Gebäude heben. Und wenn wir auf dieser Ebene sind, dann ist auch die Perspektive Plattform nicht mehr weit davon entfernt. Da bin ich mir total sicher, dass in den nächsten Jahren genau der Weg in diese Richtung reingeht. Und das erlebe ich ja schon so. Wie gesagt, ich habe meine Daten, da bin ich in einer sehr komfortablen Situation. Aber mein Druckluftkompressor weiß, wann er eine Wartung braucht und er kann die selber über das ERP-System praktisch ordern und bestellen. Und da sind wir auch wieder erst an der Spitze des Eisberges, weil was da noch auch mit der Perspektive KI und so weiter noch möglich ist, manchmal wissen wir das gar nicht. Und das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Perspektive. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Reinigungsroboter gesehen haben. Wir hatten mal einen, zum Test bei uns einen Reinigungsroboter laufen. Der hat das Erdgeschoss gesäubert und ist dann automatisch mit dem Aufzug in die nächste Etage gefahren. Währenddessen wir damit umgegangen sind, kam uns dann auf einmal die Idee, Mensch, ich habe doch auch noch die Daten von der Tür, der Außentür, wie oft die auf und zu geht. Mensch, ich habe doch noch die Wetterdaten. Das ist doch genau das, diese Perspektive. Wenn es draußen regnet, vielleicht sogar noch schneit, wenn die Tür 50 Mal aufgegangen ist, weiß jeder von uns, dass auf dem Granitboden dahinter der Dreck ist. Schiebe ich doch den Roboter dahin, der das dann sauber macht. Und das sind genau die Auswirkungen, wenn ich dann alles miteinander vernetzt habe. Hm.
Ja, mein Eindruck ist, und der hat sich jetzt in unserem Podcast nochmal bestätigt, ich hatte das schon mal besucht, in Bad Pyrmont, ist wirklich einer der dynamischen Ränder unserer Branche zu Hause. Vielleicht binden wir die Zuhörer zum Schluss unseres Gesprächs nochmal in unsere eigene Wette ein. Sie haben mich so ein Stück weit herausgefordert bei einem unserer Meetings und haben gesagt, so, Herr Tomczyk, lassen Sie uns mal wetten. Ich glaube, ein Großteil der Umsätze in unserer Branche wird sehr kurzfristig digital erbracht. Vielleicht konkretisieren Sie das nochmal, der Wettansatz ist immer noch unklar. Vor allen Dingen ist der akademisch vorgeprägte Wettteilnehmer so ein bisschen irritiert. Welche Kriterien setzen wir da an? Was heißt digital? Ist ja so, digital ist ja alles um nichts an der Stelle. Wie meinen Sie das konkret? Digitale Umsätze in den FM-Services? Was soll das heißen?
Ja, das war, ich glaube, es war damals ein spontaner Ansatz, um das nochmal zu verdeutlichen, wo ich glaube, wie sich das Gebäude verändern wird. Was ist denn die Auswirkung von der Digitalisierung des Gebäudes? Welche Möglichkeiten habe ich denn zukünftig mit dem Thema Blockchain? Und da lag ja unsere Wette eigentlich eher über die Zeitschiene. Ich glaube, ja. Wir haben ja beide gesagt, das wird kommen. Das ist nur die Frage der Perspektive.
Genau. Manchmal Sie waren sehr optimistisch und haben gesagt, das wird sehr schnell kommen. Schnell heißt dann in wenigen Jahren. Und ich war mit der Erfahrung eines Innovationsforschers, der sehr viele Change-Prozesse in Unternehmen unterschiedlicher Kontexte begleitet hat, das ist ja vielfach solche radikalen Änderungen, solche Neuerungen, die ja vielfach eben auch die disruptiven Wirkungen mit sich bringen, auch in unseren Bereichen, sind keine Selbstläufer. Ne? Da ist vielfach ja eben der Mensch, eben die fleischgewordene Innovationsbereiche, der sagt, naja, mag ja technisch funktionieren, aber aus den Gründen, da sind viele Blockierer dabei, die solche Prozesse zumindest verlangsamen oder sogar unterbinden. Von daher glaube ich, mit der Erfahrung aus anderen Prozessen, das wird kein Selbstläufer, dass weite Teile der Branche diese Potenziale der neuen Technik, die Potenziale der digitalen Transformation wirklich so schnell annehmen. Da sind Sie optimistischer. Vielleicht aus Ihrer kleinen innovativen Blase in Bad Pyrmont? Oder ist das berechtigte Hoffnung aus den Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern, mit Dienstleistern? Woher kommt Ihr Optimismus?
Es ist mein Wunsch, das kann auch durchaus sein, dass das auf meiner Landkarte herauskommt. Sie haben eine größere Perspektive zu der Sache. Vielleicht wird es irgendwo in der Mitte enden, aber ich habe irgendwo jede Woche genau eine Perspektive zu dieser Sache. Anfang der Woche wieder eine Telco gehabt zu dem Thema, der Mülleimer spricht mit dem Gebäude, der Mülleimer meldet den Füllstand. Wie oft ist der Deckel vom Mülleimer aufgegangen? Kleinigkeiten nur. Aber ich glaube, dass dieses genau hochpoppen wird und ich wünsche es mir eigentlich, dass das relativ schnell geht.
Ja, wunderbar. Also letztendlich bin ich ja bei Ihnen, Herr Schröder. Ich bin nur, ich will nicht gar nicht sagen, pessimistisch oder defätistisch. Ich bin vielleicht ein Stück weit realistisch, was so Veränderungsbereitschaft von uns Menschen angeht, auch in solchen Systemen des FMs. Wenn Sie das nächste Mal, ich weiß gar nicht, sind Sie das nächste Mal, Sie haben auch einen Standort in Velbert, habe ich in der Vorbereitung gesehen. Wenn Sie das nächste Mal in Velbert tatsächlich mal sind, dann, das ist ja nicht so weit übrigens. Ganz spannend ist, dass die Phoenix Kontiak ja ursprünglich auch in Essen gegründet wurde. Ne? Und dann sind sie
Genau,
auch aus Westfalen ausgewandert.
1900.
Also sehr sympathisch, muss ich als Ruhrgebietler sagen. Also wenn Sie das nächste Mal hier in der Nähe sind, kommen Sie vorbei, dann machen wir mal einen Zwischenstand. Und wenn Sie mir dann den Nachweis erbringen, dass viele Akteure, viele Protagonisten in dem Umfeld tatsächlich schon digitale Tools einsetzen, dann sind Sie sehr herzlich gerne zum Essen eingeladen. Heute, Herr Schröder, möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch. Wünsche alles Gute nach Bad Pyrmont und bin mir sicher, wir sehen uns in nächster Zeit auf diversen Plattformen dann wieder, wenn Sie Ihre guten Beispiele denn der Branche zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank für heute, Herr Schröder.
Ja, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch, bedanke mich für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht.
Wunderbar, danke Ihnen.